Ein Pastor besuchte einen alten Mann. Der Alte saß verdrießlich und ohne Lebensfreude und Zuversicht in der Stube seines kleinen, etwas heruntergekommenen Hauses und er schilderte dem Besucher ohne Unterlass sein Leid, seine Sorgen und seine Gebrechen und was alles so schrecklich in dieser Welt ist. Unvermittelt fragte der Besucher nach einiger Zeit den Alten nach der Anzahl der Fenster in seinem Haus. Wenn ich euch mal besuche, könnt ihr euch ja schon mal darauf vorbereiten. Der Alte überlegte einen Augenblick, verwundert und sagte, 15 Stück, glaube ich. Oh. Und sag mal, wie steht es denn mit deinem Augenlicht? Der Alte legte verständnislos die Stirn in die Falten. Ich kann noch lesen, wenn es groß genug geschrieben steht. Gelobet seist du, mein Herr, mit all deinen Geschöpfen, zumal der Schwester Sonne, begann der Besucher auf eine alte Melodie leise zu singen. Und weiter, sie ist der Tag und du spendest uns das Licht durch sie. Und schön ist sie und strahlend im großen Glanz. Dein Sinnbild, o Höchster, es sind Worte aus dem Sonnengesang des
Ja,
unterbricht ihn der Alte. Das Lied von Franz von Assisi. Nun, ich wollte dir nur sagen, dass Franziskus in der Zeit, als er dieses Lied geschrieben hat, in einer Höhle lebte. Es wird kein Fenster darin gewesen sein. Und als er auf seinem Sterbebett zum letzten Mal dieses Lied sang, war er völlig blind. Das wollte ich dir zum Abschied sagen. Die Sonne scheint, dein Haus hat 15 Fenster, deine Augen können das Wunder des Sonnenlichts noch fassen. Lob und Dank, das funktioniert nur, wenn wir die Augen aufmachen und einmal aus dem Fenster schauen oder auf unseren Nachbarn, auf unseren Nächsten, dass wir einmal schauen, was es alles Wunderbares gibt. Dankbarkeit beginnt nicht im Gottesdienst und auch nicht, wenn die Band anfängt zu spielen, sondern sie beginnt im Sehen des Guten, das mir widerfährt. Ich möchte mit euch den Psalm 103 einmal lesen. Und ich lese ihn nach Luther. So ein Psalm, der hat einen besonderen Klang, wenn man ihn nach Luther liest. Psalm 103 von David. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir all deine Sünden vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Der Herr schafft Gerechtigkeit und Recht allen, die Unrecht leiden. Er hat seine Wege Mose wissen lassen, die Kinder Israels sein Tun. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht für immer hadern, noch ewig zornig bleiben. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. Sofern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Denn er weiß, was für Gebilde wir sind. Er gedenkt daran, dass wir Staub sind. Ein Mensch ist in seinem Leben wie Gras. Er blüht wie eine Blume auf dem Felde. Und wenn der Wind darüber geht, so ist sie nimmer da. Und ihre Stätte kennt sie nicht mehr. Und die Gnade aber des Herrn währt von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten. Und seine Gerechtigkeit auf Kindeskind. Bei denen, die seinen Bund halten und gedenken an seine Gebote, dass sie danach tun. Der Herr hat seinen Thron im Himmel errichtet und sein Reich herrscht über alles. Lobet den Herrn, ihr seine Engel, ihr starken Helden, die ihr sein Wort ausführt, dass man höre auf die Stimme seines Wortes. Lobet den Herrn, alle seine Heerscharen, seine Diener, die ihr seinen Willen tut. Lobet den Herrn, alle seine Werke, an allen Orten seiner Herrschaft. Lobe den Herrn, meine Seele. Letzte Woche hatten wir unsere Vereinigungskonferenz in Krelingen. Etliche von euch waren da, einige nicht. Und euch muss ich jetzt in eine wichtige, ich sag mal, Predigttechnik oder ich sag mal eher Bibelstudientechnik einführen. Und zwar die Lego-Technik. Alle, die da waren, die haben eine kleine Erinnerung. Also als alter Lego-Fan, der ich tatsächlich auch selber bin, nicht nur meine Kinder und viele von uns, wir wissen, Lego, da gibt es ja unterschiedliche Dinge. Und wenn man so will, kann man Lego sehr grob in zwei Kategorien einteilen. Das eine ist Lego Duplo und das andere ist Lego Technik. Dazwischen gibt es auch noch ein bisschen was, aber letzten Endes geht es um diese beiden Pole. So, Lego Duplo, das sind so große Steine. Und wenn man etwas Großes bauen will, dann nimmt man Lego Duplo. Zack, hat man so einen Turm gebaut oder was auch immer. Oder wenn man Lego Duplo einen Elefanten bauen möchte, dann hat man den Körper, dann kommt den Rüssel, der wird reingesteckt und dann kann man spielen. Mit Lego Duplo kann man spielen. Das ist schnell gebaut und dann kann man damit spielen. Und das andere, das ist Lego Technik. Da kriegst du so einen Kasten und da sind 1000 Teile drin oder mehr. Und Jeff und Oliveira, der uns letzte Woche die Predigt gehalten hat, hat erzählt, wie er dann mit Lego-Technik umgeht. Er verkriecht sich dann in seinen Keller, 5 Tage lang, wart er nicht mehr gesehen und dann wird gebaut und gebaut und gebaut. Die kleinsten Teile, teilweise mikroskopisch klein gefühlt und sie werden zusammengestellt und am Ende wird ein wunderschönes Bauwerk daraus gebaut. Aber wenn es gebaut ist, dann kann man es noch sich anschauen und schön ansehen. Aber die Faszination von Lego-Technik ist, ins Detail zu gehen und zu bauen und herauszufinden, wie das jetzt wohin gehört. Und beides ist wunderbar. Und wir können mit einem Bibeltext ganz ähnlich umgehen. Wir können einem Bibeltext wie Lego Duplo begegnen oder wie Lego Technik. Und wenn wir einmal diesen Psalm nehmen, dann ist das ein wunderbares Beispiel dafür. Denn das ist ein echter Duplo-Psalm. Den kann man endlich mal im Ganzen im Gottesdienst lesen. Ist euch das aufgefallen? Wer Gottesdienste vorbereitet oder eine Anleitung für einen Gottesdienst macht, dem geht es häufig so, wenn er einen Psalm aussucht, da gibt es immer so 3, 4 Verse, das Mord und Totschlag und alles Mögliche und Feuer vom Himmel. Und dann denkt man sich immer, lese mal Verse 1 bis 5 und dann wieder ab 8. Geht uns häufig so. Aber dieser Psalm ist wirklich ein Lobpreispsalm von der Güte und Gnade Gottes. Er wird auch das hohe Lied der Gnade genannt. Und es ist ein wunderschöner Psalm, den wir einfach genießen können, mit dem wir spielen können, über den wir singen können. Ein echter Duplo-Psalm. Aber wir können auch mal uns mit Lego-Technik an diesem Psalm heranwagen und einmal reinschauen, was steht denn eigentlich drin in diesen wunderschönen Versen. Und ich möchte mit euch ein bisschen beides heute machen. Aber wenn wir Lego-Technik auf einen Psalm anwenden, dann heißt das, dass wir wahrscheinlich nicht einen Psalm von 22 Versen in einer Predigt schaffen. Und deswegen kündige ich jetzt schon mal an, wir werden uns heute mal mit dem Thema Danken und Loben beschäftigen anhand des Psalmes 103. Und ich werde im November wahrscheinlich eine Predigt auch nochmal über den Psalm 103 halten, über die Gnade. Denn letzten Endes ist es so, dass wir, wenn wir uns diesen Psalm anschauen, ein wenig Lego-Technik betreiben, feststellen, da gibt es Strophen drin. Da sind immer wieder so kleine Einkerbungen im Text. Da muss man genau hingucken. Wenn ihr mal genau hineinschaut in den Text, am Anfang lesen wir, lobe den Herrn, meine Seele. Ja, das war eine Aufforderung zum Lob. Da stehen wir als Betende gewissermaßen im Fokus. Und dann in den Versen 3 bis 5 geht es weiterhin um das, was Gott an uns tut. Und mit Vers 6, wenn man genau reinschaut, stellt man fest, da wechselt die Perspektive. Auf einmal geht es nicht mehr so sehr um uns, was Gott für uns getan hat, sondern es geht um ihn und was er tut, wer er ist. Fängt schon mit der Herr an. Das ist gewissermaßen so die nächste Strophe. Und ich verrate euch gleich schon mal, Der Kern des Psalms, also das, worum sich alles dreht, ist Vers 8 und der kommt im November. Vers 8 ist nämlich: Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Das Hohelied der Gnade Gottes. Das wird dann auch weiter ausgeformt, so in den Versen 11 bis 18. Und ganz zum Schluss, ab Vers 19, stellt ihr fest, da wechselt wieder die Perspektive. Auf einmal geht es wieder um das Auffordern zum Lobpreis Gottes des Königs. Auch wieder ein neuer Gedanke, in den am Ende die ganze Schöpfung und wir selbst auch wieder mit eingeschlossen werden. Lobe den Herrn, meine Seele. Also der erste und der letzte Satz ist gewissermaßen der gleiche Satz in diesem Psalm. Es ist wie ein großer Kreis, ein Bogen, den wir schlagen um die Gnade Gottes. Und am Anfang und am Schluss geht es eben genau um das, um den Lobpreis. Lasst uns loben. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Wenn wir uns mit Legotechnik diesen zwei Versen, die wunderschön sind, nähern, dann stellen wir erst einmal fest, wörtlich steht dort: Segne meine Seele, Jahweh. Das ist sogar so einfach und so klar geschrieben, dass selbst ich mit meinen bruchstückhaften Hebräischkenntnissen das noch übersetzen kann. Und das ist jetzt etwas ganz Interessantes. Denn wenn wir sagen, segnen, dann ist das doch eigentlich andersherum. Also Gott segnet uns. Oder wenn ich den Segen euch zuspreche, dann geht es darum, dass ich darum bitte, dass Gott Segen ausschüttet. Segen ist im Deutschen, in der deutschen Sprache, ich sag mal so eine Einbahnstraße, gefühlt. Ja, da kommt etwas von demjenigen, der größer ist, der stärker ist. Wörtlich sagt man, oder wenn man es erklären möchte, da lenkt jemand besondere Lebenskräfte, vitale Kräfte auf jemanden. Das ist Segnen. Wir bitten um das, was Gott an euch tut. Ich bin zwar nicht so gut im Russischen, aber ihr könnt mich unterstützen. Loben und segnen ist auch im Russischen zwei Wörter. Nicht wahr? Oder? Ja. Denn im Englischen ist es nicht so. Und im Hebräischen eben auch nicht. Im Englischen heißt es bless. Ja? Bless heißt segnen. Aber man sagt eben nicht nur God bless you, was korrekt ist, sondern man sagt auch bless the Lord. Also segne den Herrn. Das, was im Deutschen mit Lobe den Herrn, meine Seele, übersetzt wird. Und das finde ich wichtig. Das ist spannend. Warum? Weil Segen keine Einbahnstraße ist. Um den Segen Gottes zu bitten, zu segnen, ist ein Austausch. Gott segnet uns, wir segnen ihn. Es ist eine Einladung zur Beziehung. Wir wollen nicht nur Gott bitten, uns etwas Gutes zu tun, sondern wir wollen in eine Segensbeziehung eintreten mit ihm. Das sagt der Psalm an dieser Stelle. Wie gesagt, wir denken bei Segnen häufig sehr hierarchisch und ich glaube, es geht uns schwer, über die Lippen zu sagen, ich segne Gott. Das fühlt sich komisch an, oder? Aber es steckt eine tiefe Wahrheit dahinter. Denn der Segen ist nicht nur etwas, was wir empfangen, sondern es ist etwas, wo wir auch spenden und empfangen, wo wir in den Dialog treten. Und genauso ist es mit dem Lobpreis. Mit dem Lob, den wir gesungen haben. Das ist nicht etwa ein Antworten, ein Bezahlen, ein Opfer für den Segen Gottes. Gott tut uns Gutes und wir zahlen gewissermaßen in der Währung Lobpreis zurück. Sondern Lobpreis ist ja genau wieder das gleiche Wort. Lobpreis heißt genauso in diese segensreiche Beziehung mit Gott einzusteigen, sich da hineinzugeben. Lobe den Herrn, segne den Herrn, meine Seele. Das ist vielleicht für adventistische Ohren sage ich mal, ein alter Hut, dass hierbei natürlich kein nebulöses, körperloses Geistwesen gemeint ist, das Gott loben und preisen soll. Seele, dieses Wort, beschreibt eigentlich das hier. Die Kehle, den Atem, die Stimme, auch das Essen können. Hier soll der Lobpreis herauskommen. Aus unserem Atmen, aus unserer Ausdrucksfähigkeit. Aber dem Psalmist ist es wichtig, Segnen und Lobpreis ist nicht nur etwas, was wir eben mit der Stimme tun, wenn wir ein Lied singen oder ein Gebet sprechen, sondern er ergänzt es ja gleich in diesem zweiten Halbsatz, der ja immer so ein bisschen in Beziehung steht zu dem ersten Satz. Und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Und das, was in mir ist, ist natürlich auch wieder schön verdeutscht für uns, da geht es um unsere Organe, um unsere Innereien gewissermaßen. Und das ist ja auch wieder spannend. Wie kann ich denn bitte schön den heiligen Namen nehmen, nicht mit meiner Kehle, sondern vielleicht mit meinem Herz oder meiner Leber oder meiner Niere ausdrücken? Natürlich möchte uns der Psalmist einladen und deutlich machen, Gott zu segnen und zu loben, ist eine ganzheitliche Aufgabe, ist etwas, was ich mit Wort und Tat, mit meinem Leben, mit jedem Atemzug gewissermaßen tue. Lobpreis ist nicht etwas, wo wir sagen, das haben wir heute mal im Gottesdienst gehabt. Wir haben ja endlich mal wieder Lobpreis gehabt. So sehr ich es übrigens genossen habe, mit euch zu singen und ihr habt wunderschön gesungen, toll. Sondern Lobpreis ist eine ganzheitliche Aufgabe. Und zwar den heiligen Namen Gottes. Ihr merkt, Lego-Technik, das geht langsam. Aber wisst ihr, dass in diesem heiligen Namen Gottes wieder die Beziehung drin steckt? Was ist denn der heilige Name Gottes, dieses Yahweh, das man nicht übersetzen kann? Das bezieht sich auf die Begegnung von Mose mit Gott, wo Mose sagt, wer bist du denn, wie ist dein Name, wie soll ich denn zu den Kindern Israels sagen, wer mich geschickt hat? Und da sagt er, ich bin, der ich bin, oder ich werde sein, der ich sein werde. Und damit ist gemeint, dass Gott mit uns ist. Dass Gott nicht einer ist, der entfernt ist, sondern der bei uns ist, der diese Nähe, diese Beziehung mit uns sucht. Was merken wir? Dieser wunderschöne Vers, den wir in dem Lied gesungen haben, lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen, heißt, gib dich ganz in die Beziehung mit Gott hinein. Bade dich gewissermaßen in dieser Nähe und in der Verbindung zu Gott. Loben und Lobpreis ist letzten Endes der Ausdruck meiner Gottesbeziehung schlechthin. Lobe den Herrn, meine Seele. Und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Denn, so lesen wir weiter, der Herr hat dir alle deine Sünden vergeben oder der dir alle deine Sünden vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Wir sollen nicht einfach nur so Gott loben, weil das jetzt dran ist, sondern weil wir einen guten Grund dafür haben. So wie dieser alte Mann, der nur gejammert hat, nicht die Augen aufgemacht hat, um zu sehen, welch guten Grund er hat, Gott zu loben und nicht nur zu klagen. Eigentlich ist der ganze Psalm eine Begründung, eine Argumentation für den Lobpreis. Aber wir wollen uns einmal hier auf diese ersten paar Verse bis Vers 5 konzentrieren. Wie gesagt, ab Vers 6 kommt ja wieder ein neuer Abschnitt und dafür nehmen wir uns extra Zeit. Und die Duplo-Variante ist eigentlich die, die mir hier auch noch viel, viel näher ist. Ist es nicht wunderbar, zu wissen, meine Schuld ist vergeben? Punkt. Heilung, Erlösung kann ich von ihm erwarten, schenkt er mir. Wir werden von ihm gekrönt, wertgeschätzt, schön gemacht. Und zwar mit dem schönsten Geschmeide, das diese Welt kennt, mit Gnade und Barmherzigkeit. Wir können uns das auch noch mal näher anschauen, aber ich verrate euch gleich, hier bleibe ich ganz bei der Duplo-Variante. Sündenvergebung und Krankenheilung nennt er hier so in einem Satz, in einem Zusammenhang. Er sagt, der mir meine Sünden vergibt und der heilet alle meine Gebrechen. Und für uns sind das zwei Dinge und für den Psalmisten war das eins. Für ihn war ganz klar, das haben die Menschen damals so geglaubt, Krankheit folgt letzten Endes nur aus Sünde. Und so ist es klar, wenn mir meine Sünden vergeben werden, werden auch meine Krankheiten verschwinden. Und wir wissen auch von Jesus, dass er diesen Zusammenhang nicht gelten lässt. Und zwar am deutlichsten in Johannes 9, wo die Begebenheit von dem Blindgeborenen ist und wo die Jünger fragen, wer hat denn nun gesündigt, er oder seine Eltern, weil er war ja blind geboren. Das ist ja komisch, er kann ja als Neugeborenes, als im Bauch noch nicht gesündigt haben. Also quasi wird er bestraft für eine Sünde, die seine Eltern vorbegangen haben oder für eine Sünde, die er erst noch tun wird. Und Jesus sagt, hat gar nichts mit Sünde zu tun. Und das macht er übrigens nicht nur an dieser Stelle, auch bei diesem Gelähmten, der durch das Dach hindurch gereicht wird, wird letzten Endes der gleiche Zusammenhang auch nochmal deutlich gemacht. Und trotzdem begegnet uns das immer wieder, auch in den Psalmen. Und da müssen wir einfach auch wahrnehmen, dass da ein Erkenntnisgewinn ist zwischen den Psalmen, zwischen dem Alten Testament und dem Neuen Testament. Und dass wir mit wachen Augen lesen müssen, dass wir durch Jesus Christus hindurch auch diesen Psalm lesen müssen und feststellen dürfen, auch in seiner Lösung voneinander macht dieser Psalm sehr viel Sinn. Und trotzdem bringt das etwas in uns zum Schwingen. Hand aufs Herz, wer von euch hat noch nie gedacht, nachdem ihm irgendein Unglück widerfahren ist, womit habe ich das wieder verdient? Na, wer war's? Nee, ne? Kennen wir alle, diesen verrückten, ich sage immer ganz bewusst, diesen dummen Gedanken. Denn natürlich straft uns Gott nicht, weil wir etwas Dummes gemacht haben. Manches Dumme, das wir machen, das hat dumme Konsequenzen, also da komme ich nicht drum herum, ja. Aber ein Unglück, ein Unheil oder eine Krankheit, die uns widerfährt, ist keine Strafe Gottes und die Heilung, die er uns hier verspricht, schenkt er uns, ich sag mal, on top auf die Sündenvergebung. Aber vielleicht ist es doch eine wichtige Botschaft, die wir auch an dieser Stelle aus diesen zwei Versen nehmen können, nämlich dass Heilung in jedem Falle immer eine Gabe Gottes ist und nicht der Ärzte allein. So wertvoll und wichtig es ist, dass wir die Ärzte nehmen und ich glaube, dass auch die Gabe der Heilung manchem Arzt gegeben ist, aber letzten Endes wollen wir gerade in diesem Zusammenhang das, was Gott durch seine Schöpferkraft in uns gegeben hat und wie er uns in uns selbst heil macht, nicht davon lösen. Ein wenig Legotechnik noch in diesem Zusammenhang, denn ich bin über einen Vers gestolpert und ich würde mich mal interessieren, ob ihr nicht da auch drüber gestolpert seid. Wenn wir diese drei Verse lesen, der dir deine Sünden vergibt und heilet deine Gebrechen, das passt ja zusammen. Der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit, das passt auch wunderbar zusammen. Der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler? Also da bin ich echt drüber gestolpert. Haben die Adler etwa den Jungbrunnen gefunden und das Geheimnis ewiger Jugend entdeckt, dass sie alt geboren werden und immer jünger werden? Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Dahinter steckt eine interessante Beobachtung. Eigentlich sind da nämlich nicht Adler, sondern Geier mit gemeint, aber das gefiel wahrscheinlich Luther nicht so gerne. So jung wird wie ein Geier, das passte in sein Bild nicht hinein. Aber der Geier ist ja einer, der, wenn er denn mal Aas gefunden hat, mit seiner etwas merkwürdigen Äußeren doch in der Lage ist, dieses Aas auch ziemlich gut aufzufressen. Der kann mit seinem Kopf da bis hinein krabbeln. Und wenn so ein vollgefressener Geier dann über den Boden wankt, dann ist das kein majestätischer Anblick. Jeder von uns hat schon mal irgendwelche Tierfilme gesehen. Aber was macht ein Geier? Der stürzt sich gewissermaßen von der nächsten Klippe und auf einmal gleitet er dahin, von Leichtigkeit getragen. Warum? Weil Gott ihn so wunderbar geschaffen hat, dass er keine Kraft aufwenden muss, um zu fliegen, sondern er gleitet auf der Thermik. Die besten Segelflieger sind Geier. Die können Hunderte, Tausende Kilometer gleiten, ohne auch nur einmal den Flügel schlagen zu müssen. Ganz im Gegensatz zu unseren Vögeln, die wir bei uns im Garten haben, die natürlich immer flattern, aber eben nicht so gleiten können. Aber diese großen Raubvögel können in dem einen Moment lahm und tollpatschig und träge wirken wie ein altes Wesen und in dem Moment, wo sie in ihr Element gestoßen werden, dahin gleiten wie die majestätischsten Tiere. Egal, wie viel da gerade mitfliegt. Und dieses Bild hat der Psalmist vor Augen, als er sagt, das ist doch ein Phänomen, das erleben wir doch auch, wenn wir Heilung, wenn wir erfahren, wie Gott uns segnet, dass wir aus einem Moment der Schwäche auf einmal aufsteigen können und den nächsten Moment größter Kraft oder großer Stärke auch wieder leben können. Das hat er vor Augen und es ist ein wunderbares Bild für die Wiederherstellung durch die Gnade Gottes. Aber ich sagte schon, eigentlich tut mir besonders die Duplo-Variante dieser paar Verse gut. Denn letzten Endes ist das die Wahrheit, die mich heute hier besonders anrührt. Wenn ich vor Gott trete in diese segensreiche Beziehung, dann erfahre ich Sündenvergebung, Heilung. Ich werde aus tödlicher Gefahr gerettet. Vielleicht nicht die tödliche Krankheit, von der er gesprochen hat, aber der ewige Tod wartet auf uns alle. Und wir werden einmal in dieser Ewigkeit gekrönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Und in diesem Lobpreis, der so gut begründet ist, werden wir am Ende des Psalms ab Vers 19 noch einmal ausdrücklich mit eingeladen. Der Herr hat seinen Thron im Himmel errichtet und sein Reich herrscht über alles. Lobet den Herrn, ihr seine Engel, ihr starken Helden, die ihr sein Wort ausführt, dass man höre auf die Stimme seines Wortes. Lobet den Herrn, alle seine Heerscharen, seine Diener, die ihr seinen Willen tut. Lobet den Herrn, alle seine Werke, an allen Orten seiner Herrschaft. Lobe den Herrn, meine Seele. Hier wird gewissermaßen der himmlische Hofstaat eingeladen, zum Lob, in das Lob mit einzustimmen. Und es wird hier ein ganz neues Bild, ein ganz für Gott mit eingeführt, das Bild des Königs Gottes. Dieser Königspsalmen, die finden wir auch häufiger in den Psalmen. Interessant ist, dass eben nicht nur der König selbst angesprochen wird, sondern all die Wesen, die um ihn herum sind. Das ist für uns nicht irritierend, weil wir dieses Bild kennen, aber hauptsächlich aus dem Neuen Testament. Für die Menschen damals war das ja eine Offenbarung, ein Schritt weiter, dass Gott nicht selber nur gewaltig an Kraft ist, wie es noch im Psalm 24 heißt, sondern dass er seine Engel, seine Boten damit ausstattet und aussendet, dass Gott Helfer hat, dass es nicht nur diese kleine Welt gibt, sondern dass Gott in seiner Schöpfungsmacht ein Universum geschaffen hat mit dienstbaren Geistern. Und diese werden eingeladen, in den Lobpreis mit einzustimmen, in den auch unser Anbeter, unser Psalmist hier mit einstimmt. Schließlich sogar die ganze Schöpfung soll mit einstimmen in das Lob. Welche Vorstellung haben wir eigentlich, wenn wir Gott loben? Was für Bilder gehen in unserem Kopf dort vor sich? Der eine denkt sich, es ist halt ein Programmpunkt im Gottesdienst. Jetzt stehen halt drei Lieder auf dem Programm. Ich hatte mal in einer Gemeinde jemanden, der hatte mal gezählt, wie viele Strophen wir in dem Gottesdienst gesungen haben. Er hat nicht so gerne gesungen, könnt ihr euch vorstellen. Manch anderer sagt vielleicht, hier, Psalm 1 und 2, da war ich doch ganz dabei. Das ist mein Ausdruck des Lobpreises, der Anbetung. Das ist meine Beziehung zu Gott. Wenn wir loben, dann bin ich ganz da. Und in diesen Versen möchte uns der Psalmist die Blick noch weiter öffnen, die Fenster noch etwas größer machen, die Augen öffnen, dass unsere Stimme, unser Gesang nur eine Stimme im Chor des Lobpreises der ganzen Welt ist. Wenn wir Gott anbeten, dann stimmen wir ein in den Gesang, den viele andere Christen mit uns gemeinsam anstimmen. Und viele der Lieder, eigentlich alle Lieder, die wir heute gesungen haben, werden in allen Kirchen dieser Welt gesungen. Schließlich erweitert uns den Blick noch etwas weiter, hinter diese Fassade dieser dreidimensionalen Welt zu schauen und zu sagen, wenn wir hier Gott loben und anbeten, dann singen wir gemeinsam mit dem Chor der Engel. Ab und zu mal wird in der Bibel so ein Fenster geöffnet. Als Jesus geboren wurde, durften die Hirten am Felde diesen Engelschor sehen. Aber wenn wir hier singen, dann stimmen wir nicht an, wir stimmen ein in den Gesang der Welt und auch der ganzen Schöpfung. Ich fand die Geschichte, die Eugenia, das war nicht abgesprochen, ganz wunderbar. Von dem Kürbis, der Gott kennenlernen wollte. Eine Fabel, denkt vielleicht manch einer. Aber in den Psalmen wird genau das beschrieben, dass die Berge und das Meer Gott lobpreisen. Dass die ganze Schöpfung einstimmt in die Anbetung. Und als ich dieses wunderschöne Lied, diese Träumerei, die Cindy gespielt hat, da hatte ich im Kopf diesen Kürbis. Und wie er darauf hofft und sich danach sehnt, diese Nähe Gottes zu erleben. Und wenn wir mit unserer Umwelt in Kontakt treten, machen wir uns bewusst, dass all das zum Lobpreis Gottes geschaffen worden ist. Hier muss ich ein klein wenig uns die Stimmung vermiesen. Denn ich kann schlecht heute über Schöpfung und über den Lobpreis reden, ohne darauf hinzuweisen, dass diese Schöpfung in großer Gefahr ist. Jeder hat Nachrichten gesehen, Fridays for Future, Greta Thunberg vor der UN. How dare you? Wie könnt ihr es wagen, dieses kleine, zornige Mädchen? Aber hat sie nicht recht? Kann ich wirklich Gott mit gutem Gewissen loben und preisen und seine Schöpfung ist mir egal? Ist das nicht heuchlerisch? Ich will das nicht weiter ausführen, aber ich glaube, wer einen Schöpfer anbeten und loben möchte, der kann das Geschöpf nicht missachten. Und wir haben trotz aller Umweltzerstörung noch so viel Grund und so viel Anschauungsmaterial dieser Güte und Schöpfungskraft Gottes. Wir haben guten Grund, Gott zu loben, Gott zu segnen, in diese gute Beziehung mit ihm einzutreten. Denn er meint es gut mit uns. Er heilt uns, er erlöst uns, er krönt uns mit Gnade und Barmherzigkeit. Er zeichnet uns aus mit seiner Liebe. Und wir stimmen ein in den größten Lobpreischor des Universums. Zusammen mit allen Geschöpfen dieser Welt und des Himmels. Und in diesem Sinne, lobe den Herrn, meine Seele. Amen.